Und ich habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht, die ich einfach mit euch so teilen würde. Und zwar würde ich zuerst den Text halt angucken und versuchen, ein bisschen Hintergrundinformationen dazu zu geben und dann überlegen, was kann das für uns heute vielleicht bedeuten, was wir da lesen. Und dieser Text, ihr könnt schon mal gerne aufschlagen, wenn ihr eine Bibel dabei habt, ist Markus 2, 13 bis 17. Der Markus hat das kürzeste Evangelium geschrieben und der zeigt uns am Anfang gleich stichwortartig, Schritt, 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 was für Jesus typisch ist, was Jesus will. Wir sehen, wie Jesus predigt in der Synagoge. Wir sehen, wie er heilt kranke Leute, wie er Sünden vergibt, wie er die Leute zu sich ruft. Und wir sehen noch was, was für Jesus offensichtlich typisch ist. Ich lese mal den Text. Markus 2, Abvers 13. Und er ging wieder hinaus an den See, und alles Volk kam zu ihm, und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zoll sitzen, und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es begab sich, dass er zu Tisch saß in seinem Hause, da setzten sich viele Zöllner und Sünder zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern, denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Und als die Schriftgelehrten unter den Pharisäern sahen, dass er mit den Sündern und Zöllnern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern, ist er mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sagte er zu ihnen, die Starken bedürfen keines Arztes, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Also was typisch ist für Jesus, außer über das Reich Gottes zu sprechen und Kranke zu heilen, ist, dass er mit anderen isst. Und zwar in dem Fall mit Sündern und Zöllnern und seinen Jüngern. Also er pflegt Gemeinschaft mit anderen, und zwar sehr verschiedenen Leuten. Ich bin vor ein paar Wochen zum Essen eingeladen worden, bei jemandem, den ich nicht so oft sehe und aber schätze. Ja. Und als ich das gesehen habe, nur ich und Maria waren eingeladen. Und Mensch, das war was Besonderes, dass der uns einlädt. Schön. Ja. Da freut man sich. Also wenn man irgendwo so eine Einladung erfährt. Vielleicht wurdest du auch schon mal zum Essen eingeladen und hast dich darüber so gefreut. Aber vielleicht wurdest du auch schon mal irgendwann nicht eingeladen. Oder eigentlich hättest du gedacht, Mensch, ich wäre doch gern eingeladen worden. Das ist natürlich dann ein bisschen die gegenteilige Erfahrung. Und bei Jesus spielt dieses Einladen und eingeladen werden im Leben auch eine sehr große Rolle. Beim Lukas im Evangelium, wenn man das durchzählt, geht es 20% des Textes um Essen. Ja? Wie Jesus isst, wie Jesus zum Essen eingeladen wird, wie Jesus über Essen spricht. Er spricht ja auch ständig über Essen. Zum Beispiel Gleichnis vom Hochzeitsmahl. Ja? Wie einer ein großes Abendmahl macht und viele dazu einlädt, manche kommen und manche nicht. Oder er vergleicht das, was uns erwartet im Himmel, mit einem Festmahl und vergleicht auch sich selbst mit einem Brot. Und sagt, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Also dieses Essen scheint für Jesus irgendwie ein wichtiges Ding zu sein. Sowohl in der Realität, er macht es, ja, er spricht auch darüber, er benutzt es. Und das war nicht nur für Jesus so, sondern diese Tischgemeinschaft, die wir da in dem Gleichnis oder in dem Text lesen, die spielt auch für die Leute generell zu seiner Zeit eine riesengroße Rolle. Und wie gesagt, ich würde erst was über diese Tischgemeinschaft erzählen wollen und was bei Jesus so besonders daran ist und dann überlegen, was heißt das für uns vielleicht heute. Als erstes fällt mir auf, dass Jesus anscheinend wirklich mit jedem mal gegessen hat. Also mit seinen Jüngern ist er vermutlich täglich, kann man vermuten. Die sind ja zusammen unterwegs und werden auch irgendwie sich verpflegen müssen. Oft ist er eingeladen bei Freunden. Ja, zum Beispiel bei Martha und Maria ist er eingeladen. Er ist eingeladen bei Pharisäern, beim Simon zum Beispiel. Also bei Menschen, die in der religiösen Hierarchie vielleicht ein bisschen weiter oben stehen. Und er isst eben auch mit den Zöllnern und Sündern. Also mit denen, die aus der jüdischen Sicht ziemlich weit unten stehen in der Hierarchie. Also Jesus ist wirklich bei jedem am Tisch zu finden. Und das Zweite, was mir auffällt, ist, Jesus ist eigentlich nie allein. Mir ist kein Text eingefallen, wo Jesus irgendwie alleine mal ist. Ja? Dass er alleine betet, das lese ich ständig. Ich sehe Jesus sehr selten sogar mit seinen Jüngern beten. Denn meistens, wenn er betet, ist er alleine. Und wir hören nur, er zog sich zurück zum Beten. Was er gebetet hat, erfahren wir selten. Außer vielleicht in Johannes 17, wo es mal genau beschrieben ist, oder im Vaterunser. Aber sonst, Jesus betet viel allein. Aber Jesus ist niemals allein. Er ist immer mit anderen zusammen. Und diese Art, wie er gegessen hat, unterscheidet sich so ein bisschen von dem, wie man normalerweise da die Tischgemeinschaft gepflegt hat. Also dieses mit allen Essen ist ein bisschen anders, als die Tischväter zur jüdischen Zeit das gemacht haben. Noch was fällt mir auf. Jesus ist erstaunlich oft in seinen Essen der Gastgeber. Also der, der die Gemeinschaft stiftet. Um dessen willen die Leute zusammenkommen. Man trifft sich wegen Jesus. Ja, auch in dem Text ist es ja so, nur weil Jesus den berufen hat, gibt der ein Festmahl. Und Jesus ist am Ende die zentrale Person, die die Beziehung stiftet in dem Text. Und das ist eigentlich insofern ungewöhnlich, dass Jesus vermutlich kein großes Vermögen hatte. Ja, der hatte vermutlich auch kein Haus, wo er ganz viele Leute willkommen heißen konnte. Der war halt ein Wanderprediger. Und trotzdem ist er der, der die Rolle vom Gastgeber übernimmt. Sogar für bis zu 5.000 Leute, also unvorstellbar viele. Ja, in dem Beispiel, was wir haben, ist wie gesagt auch so. Es ist eine Berufungsgeschichte, also der Levi wird von Jesus gerufen, kommt auch. Und wie, um das zu bekräftigen, um das öffentlich zu machen, lädt er Jesus, so kann man vermuten, zu sich nach Hause ein. Mit eben seinen Jüngern, mit den Freunden von Jesus und wahrscheinlich auch den Freunden vom Levi selber. Jetzt, wie kann man sich das vorstellen, dass so ein Festessen ablief, wenn Jesus sich da ständig mit anderen getroffen hat? Wie war das? Ich habe mal ein bisschen nachgelesen und das ist so gewesen, dass es drei Mahlzeiten gab, ne, im Tag. Die erste und zweite Mahlzeit im Tag waren meistens nur, man isst schnell was, um sich zu sättigen. Die dritte Mahlzeit, die nachmittags abends stattfindet, ist die Gemeinschaftsmahlzeit, wo man sich mit anderen trifft. Besonders am Freitagabend vorm Schabbat leitet man den Schabbat gemeinsam ein und trifft sich mit seinesgleichen. Und über solche Essen wird uns vermutlich berichtet, wenn wir ihn sehen, Jesus isst mit anderen. Und wenn man Menschen einlädt, dann ist es in der jüdischen Gesellschaft wohl wichtig, dass man Leute hat, die ungefähr auf der religiösen Hierarchie dastehen, wo man selber steht. Ne? Also man würde niemanden einladen, der die Tora viel, viel weniger einhält als man selber. Und auch niemanden, der sie viel, viel mehr einhält, weil der würde vermutlich ablehnen müssen und würde in eine unangenehme Situation kommen. Also man trifft sich mehr unter sich. Gemeinsam essen heißt eben, ja, wir gehören zusammen, wir sind irgendwie eine Gruppe, wir sind Brüder. Und jemanden nicht einladen heißt, na, mit dir will ich eigentlich mich nicht verbrüdern. Also mit dir will ich keine Gemeinschaft haben. Eine Einladung zum Essen ist auch eine intime Angelegenheit. Also wenn man sich Kapernaum, ist ja der Ort, wo das stattfindet, die Häuser vorstellt, das wären keine Häuser gewesen sein mit einem eigenen Essraum oder so, sondern vermutlich relativ kleine Häuser, wo man also die Tiere hat, man schläft, man isst und das wird sich auf nicht viele Räume ausgedehnt haben. Und wenn ich Leute einlade zu mir nach Hause, dann sehen die quasi alles von mir. Ne? Mein ganzes Schlafzimmer, meine Frau vielleicht unverschleiert. Das ist also was sehr, sehr Persönliches. Ich kann doch nicht einfach jeden da einladen, ne? Von dem ich gar nicht weiß, wie der drauf ist. Wenn so ein Festessen gegeben wird, wie es der Levi gemacht hat, dann ist es so, es gibt wohl viele Gänge häufig. Ja? Es gibt immer Brot und dann werden verschiedene Fleisch- und Fischsorten dazu gereicht. Und man liegt bei so einem feineren Essen quasi, der Tisch ist flach, man liegt so auf dem Kissen und guckt so mit dem Kopf in die Mitte. Und dadurch kann man halt relativ viele Leute um den Tisch bringen und die können trotzdem ein gemeinsames Gespräch führen, weil man die Köpfe beieinander hat und die Füße sind so nach außen. Also auch ein bisschen vielleicht intimer von der Sitzhaltung her, als wir das uns heute vorstellen. Ein Essen ist nie nur ein Essen, sondern auch immer ein kleiner Gottesdienst. Beim jüdischen Haushalt beginnt es damit, dass der Hausvater, der Tischvater, aufsteht und ein Gebet spricht. Er sagt, gepriesen seist du, Herr, unser Gott, König der Welt, der du Brot aus der Erde hervorgehen lässt. Dann nimmt er das Brot und teilt es und gibt jedem, der am Tisch sitzt, was davon. Dann wird gegessen und auch am Ende spricht der Hausvater wieder ein Gebet und alle anderen stimmen da ein. Und die sagen, gepriesen seist du, Herr, unser Gott, König der Welt, der du die ganze Welt ernährst mit Güte, Gnade und Barmherzigkeit. Wir danken dir, dass du uns ein gutes und weites Land hast in Besitz nehmen lassen. Und dann nehmen sie einen Weinbecher, den Segensbecher, und der wird auch vom Hausvater jedem gegeben. Und sie teilen diesen Becher. Das heißt, die Leute, die ich einlade, die stelle ich unter den Segen Gottes. Ich sage, du hast Anteil an diesem weiten Land, du hast Anteil an der Güte Gottes. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ein Jude es jetzt schwer hat, einen einzuladen, der die Tora vielleicht nicht einhält. Weil dann kann ich ihm ja nicht am Ende des Essens den Segensbecher geben und sagen, du hast Anteil an der Herrlichkeit Gottes, an diesem Land. Er hat ja eben nicht die Tora eingehalten und damit, naja, die Bundesauflagen nicht so richtig erfüllt. Inwiefern, na, diese Sünder und Zöllner, was sind das eigentlich für Leute? Wie kann man die sich vorstellen? Dazu noch ein Wort. Die Sünder und Zöllner sind natürlich erstens Leute, die im Lebenswandel irgendwie die Tora nicht so gut einhalten. Also zum Beispiel, man denkt zuerst an Prostituierte vielleicht, ne, an die Sünderin, die Jesus auch salbt, wo man denken kann, das ist eine Dirne. Aber es sind nicht nur Leute, die auf diese Weise mit der Tora in Konflikt stehen, sondern das können auch Leute sein, die aus Berufswegen irgendwie mit der Tora Schwierigkeiten haben. Zum Beispiel ein Gerber. Der hat mit toten Tieren zu tun. Der hat den ganzen Tag sozusagen mit unreinen Gegenständen zu tun und ist deshalb schwierig aus Sicht der Tora. Oder bestimmte Berufe, wo man gesagt hat damals, naja, die sind so sehr anfällig dafür, dass man da was Gesetzeswidriges tut. Zum Beispiel aus der Logistikbranche. Leute, die also Waren von einem Ort zum anderen transportiert haben, die galten auch als Sünder, weil es eben sehr häufig vorkam, dass da Waren auch unterschlagen wurden. Das gleiche die Zöllner, die quasi für die, im Auftrag der Römer die Steuern eingetrieben haben an den Stadtein- und Ausgängen oder an den Wegen. Die haben auch mit ihrem Beruf der Tora zuwidergehandelt, weil sie natürlich die Herrschaft der Römer über das Land stabilisiert haben. Also selbst wenn die nur das genommen haben, was sie von Rechts wegen hätten nehmen dürfen, sind sie trotzdem sehr Tora-fern, weil die Tora spricht ja den Juden das Land zu. Und wenn man für die Römer arbeitet, naja, macht man eigentlich das Gegenteil. Also das ist ein Sammelsurium von Leuten, die aus irgendwelchen Gründen wenig angesehen sind, ja, die wenig Standing haben. Und genau die finden sich am Tisch von Jesus. Es waren viele, die ihm nachfolgten, sagt der Text. Wenn ich mir diese Leute vorstelle, dann sind es nicht die typischen Leute, die einem Wanderprediger irgendwie nachlaufen oder den toll finden. Also die Leute, die so ein bisschen hart sind mit dem Gesetz, irgendwie nicht so viel am Hut haben, vielleicht auch sexuell irgendwie einen ausschweifenden Lebenswandel haben oder so. Gerade die finden sich am Tisch von Jesus. Und ich frage mich, Mensch, was hat der gehabt, dass diese Leute sich von ihm angezogen gefühlt haben? Dass diese Leute, die vermutlich keinem anderen Prediger zugehört hätten, dass die Jesus zugehört haben, dass die an seinen Tisch wollten. Und ich frage mich, wie ist das heute? Die Leute, die vielleicht mit ihrem Lebenswandel Schwierigkeiten haben, wo wir sagen würden, naja, das ist nicht alles koscher, was da läuft. Inwiefern fühlen die sich von Jesus angezogen? Kann das sein? Die Schriftgelehrten jedenfalls. Hier steht die Schriftgelehrten unter den Pharisäern, also die Gelehrten unter den sehr Frommen, die haben dagegen protestiert, dass er mit diesen Leuten ist. Und wir sagen schnell, ja, ja, die haben halt keine Ahnung von Jesus oder so. Aber aus deren Sicht begeht Jesus hier eine nachvollziehbare und auch ziemlich gravierende Verstoß gegen eine gute Sitte. Erstens nimmt er diese Zöllner und Sünder, wer immer das genau gewesen war, in die städtische Gemeinschaft wieder auf. Die sind ja damals aus bestimmten Gründen nicht dabei gewesen. Bei ihm sind sie wieder dabei. Aber ich glaube gar nicht, dass das das Entscheidende ist, was die ärgert, sondern ich glaube, dass was die am meisten ärgert ist, er teilt Gottes Segen aus. Auch an Menschen, die das Gesetz, die Regeln nicht einhalten. Also er nimmt die mit hinein in die Gemeinschaft mit Gott. Und damit macht er natürlich, das kann man sagen, er entwertet das Gesetz vielleicht auch ein bisschen. Ne? Also das, was denen wichtig war, das scheint bei Jesus gar nicht zu zählen. Und sie sagen dann, naja, offensichtlich sind dem Essen und Trinken wichtiger als Gottes Regeln. Er ist ein Freund der Sünder und ein Fresser und Säufer, sagen sie. Aber ich glaube, das ist ein Missverständnis. Darum geht Jesus nicht. Jesus behandelt alle als Gerechte an seinem Tisch. Nicht deshalb, weil er die Sünde nicht sieht oder negiert, sondern weil er es ist, der als Sohn Gottes einladen kann und der gerecht machen kann. Jesus in seiner Antwort, die er den Schriftgelehrten gibt, kommt raus, wie selbstverständlich das für ihn ist. Er sagt ja, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Also er vergleicht die Sünder und Zöllner an seinem Tisch mit Kranken und sich mit dem Arzt. Und der Arzt hat dann nichts anderes als den Beruf, zu den Kranken zu gehen und sie zu heilen. Also Jesus sagt, es ist selbstverständlich, es ist mein Job, da zu sein. Ne? Ich bin für die mehr da als für euch. Ich bin für die gekommen, die eher fernstehen und nicht für die, die eher nahestehen. Beim ersten Lesen habe ich gedacht, dieses Ich bin nicht für die Gerechten gekommen, ist ironisch gemeint, weil natürlich sind die auch nicht gerecht, ne? Diese Schriftgelehrten, die sind ja auch Sünder, wie wir wissen, alle sind ja Sünder, also auch die. Und dann denkt man, naja, ich bin nicht für die Gerechten gekommen, sondern für die Sünder. Aber ich glaube, das ist gar nicht unbedingt so gemeint, sondern ich kann mir schon vorstellen, dass Jesus sagt, naja, ihr seid ja schon ziemlich nah dran an Gott in manchen Punkten, ihr habt ja schon ziemlich viel von dem, ihr braucht mich gar nicht so sehr. Genauso wie der Vater im Gleichnis von den beiden Söhnen, vom verlorenen Sohn und vom älteren Sohn, zu dem verlorenen Sohn hingeht. Nicht, weil der Ältere irgendwie das nicht möchte, sondern weil der Ältere es in dem Moment gar nicht so nötig hat. Also der Ältere ist schon im Haus irgendwie drin. Der Jüngere, der braucht es, dass man sich dem zuwendet. Und genauso wendet sich Jesus nicht den Pharisäern zu. Die kommen vielleicht auch ganz gut selber klar. Ne? Aber die nicht selber klarkommen, denen wendet er sich zu. Wie ein Arzt oder an anderer Stelle sagt er wie ein Hirte. Also wie einer, der die Schafe wieder zurückholt. Auch einer, der den Beruf hat, sich darum zu kümmern. Okay, jetzt habe ich versucht, das ein bisschen zu beschreiben, was da passiert ist, warum die Pharisäer ärgerlich waren, nämlich weil Jesus den Segen ausspricht, auch über Menschen, die Tora nicht einhalten. Und jetzt möchte ich so ein paar Stichworte sagen und Fragen stellen, was kann das für uns heute heißen? Erstens, Jesus nutzt ja gemeinsame Mahlzeiten, um Menschen miteinander zu verbinden. Man kann also fragen, wie nutzen wir unsere Mahlzeiten? Nutzen wir die Möglichkeiten aus, die sich das Essen täglich bietet, um mit anderen Menschen Verbindung aufzunehmen? Oder sind wir eher jemand, der sich vor dem Rechner noch sein Brötchen reinleiert, wie das eine Kollegin mal von mir gesagt hat? Das wäre jetzt eine wenig gemeinschaftsstiftende Art, ja? Es gibt mehr Gemeinschaftsstiftende und jeder von uns hat, oder ich meine, also bei mir ist es auch so, ich habe eigentlich zwei Mahlzeiten, die sind so Sättigung, ne? Und eine Mahlzeit wird dann ausgedehnt, die wird auch genossen. Und diese Mahlzeit, die viele in ihrem Tagesablauf drin haben, wie nutzen wir die, um Verbindung herzustellen zu anderen? Zu Hause bei uns klappt das oft ganz gut. Also man sitzt halt gemeinsam am Tisch und dann ist das Abendessen, die gemeinsame ausgedehnte Mahlzeit, halt der Zeitpunkt, wo man auch mal reden kann. Wo man nicht nur abarbeitet, sondern man sitzt halt dann noch da und dann quatscht man über irgendwas, was einem gerade wichtig ist. Und dass wir Mahlzeiten so nutzen, um Verbindung aufzunehmen, wäre vielleicht ein erster Hinweis von Jesus. Der Levi macht es ganz genauso. Der wird ja von Jesus gerufen und lädt dann die Jünger spontan vielleicht zu sich nach Hause ein. Also macht ein ziemlich großes Mahl für die. Da kann die Frage sich anschließen, wie freimütig sind wir, andere Menschen einzuladen? Wie schlimm ist es für uns, wenn das Bad nicht geputzt ist? Sagen wir dann, naja, ich bleibe mal lieber für mich. Oder sagen wir ja, nein, ich habe halt nur ein kleines Bad und meine Wohnung ist auch nicht groß, aber so wie ich bin, kann ich spontan mal jemanden einladen, wenn es passt. Ich erinnere mich, dass wir vor Jahren nach dem Gottesdienst regelmäßig zum Döner gegangen sind oder nach Hause zu jemandem und es war spontan, hat jemand eingeladen. Super schön. Jetzt essen wir sogar hier miteinander. Also herrlich schön. Aber jeder von uns kann zu Hause das ausdehnen in seinen Wochenalltag hinein. Ich erinnere mich, einmal waren wir bei Freunden zu Besuch, die hatten eine ziemlich unsaubere Wohnung, also Kisten und so weiter, die waren auch umgezogen, okay, aber es war nicht ordentlich und es war auch nicht gut organisiert, aber die waren herzlich zu uns. Ja. Wir haben uns unterhalten, wir haben freundlich miteinander angeguckt und das war das Entscheidende, nicht, dass die Wohnung irgendwie dreckig aussieht. Und ich glaube, genauso möchte Jesus auch speisen. Es ist egal, wie es ringsherum aussieht, es kommt auf die Beziehung an mit den Menschen, die da sitzen. Ich habe ein paar spannende Hinweise bekommen in letzter Zeit, wie Menschen das machen, das gemeinsame Essen gut zu organisieren. Es gibt einen Bekanntenkreis, der macht einen Essensplan. Ne? Da wird also im Monat überlegt, was will ich diesen Monat kochen, und dann wird entsprechend eingekauft. Und dadurch wird das Essen viel, viel einfacher, weil ich muss nicht jedes Mal überlegen, Mist, was koche ich heute, sondern was im Plan steht, wird aus dem Kühlschrank genommen. Oder eine andere Bekannte, die hat eine ganze Reihe Standardgerichte, wo sie weiß, die schmecken allen meinen 5 Kindern, und nicht ganz, aber meinen Kindern und meinem Ehemann. Und die koche ich halt regelmäßig. Da muss ich nicht jedes Mal was Neues ausdenken, sondern da gibt's die Liste mit 30 Sachen. Wunderbar. Ja. Also so kann man das Essen sich erleichtern. Ja, und warum sollen auch die Gäste nicht, wenn sie denn da sind, mitmachen? Ich schaffe es zum Beispiel, wenn ich einlade, sehr oft nicht, meine Sachen vorher fertig vorzubereiten, aber dann schnippeln die Gäste halt mit Salat. Das hat sich noch keiner beschwert bei mir. Jesus, haben wir auch gesehen, isst mit allen Menschen. Und die Frage an uns ist vielleicht, mit wem essen wir? Ich bin es von der Arbeit gewohnt, dass es da schon eine Teilung gibt. Die Profs essen mit den Profs. Die wissenschaftlichen Mitarbeiter essen mit den wissenschaftlichen Mitarbeitern, die Verwaltungsmitarbeiter essen mit den Verwaltungsmitarbeitern. Also so gibt es irgendwie eine in der Gruppe findet man sich zusammen. Ne? Das wäre jetzt nicht unbedingt Jesus-mäßig, sondern Jesus-mäßig wäre, wenn die sozialen Grenzen dann ein bisschen aufgepikst werden und man auch über die Grenze hinaus miteinander isst. Ich glaube auch, was über die Essener Tafel berichtet wird, dass sie entschieden haben, Menschen mit nicht deutschem Pass nicht mehr zuzulassen zur Tafel. Das ist wahrscheinlich mit Jesus so nicht zu machen. Ne? Also wenn es am Tisch von Jesus einen Verteilungskonflikt gibt, dann wird man den schwerlich lösen können, indem man einen Teil der Leute per Gruppenzugehörigkeit vom Tisch ausschließt. Das passt zu dem Jesus, den ich hier sehe, nicht gut. Ja, wer sitzt an unserem Tisch? Nur die Leute, die so sind wie wir? Oder auch Leute, mit denen wir vielleicht Schwierigkeiten haben? Man kann fragen, wer sind deine Zöllner und Sünder? Also wer sind die Leute, mit denen du eigentlich nicht so am Tisch sitzen willst, weil irgendwas ist mit denen nicht in Ordnung. Ja? Kann verschiedenes sein. Kann sein, dass du irgendwie nicht übereinstimmst mit denen. Kann sein, dass die im Lebenswandel was ganz anderes machen als du, dass die Hip-Hop hören, während du Rock hörst. Vielleicht gibt es solche Menschen. Und vielleicht möchte Jesus manchmal die harten Grenzen, die du setzt, aufweichen. Gleichzeitig glaube ich nicht, dass Jesus möchte, dass du ständig mit Leuten isst, die du nicht leiden kannst. Das ist, glaube ich, auch nicht die Art von Gemeinschaft, zu der Jesus uns ruft. Das Mahl, was Jesus mit seinen Gästen hält, ist ja immer positiv besetzt. Es gibt niemals, ich habe zumindest auch keinen Text mir denken können, wo das irgendwie bei diesem Mahl negativ besetzt ist, dass das Mahl irgendwie was Schlechtes ist, sondern es ist eigentlich immer was Positives. Also wenn deine Mahlzeiten keine positiven Erlebnisse sind, dann unterscheiden sie sich ein bisschen von den Mahlzeiten, die Jesus gefeiert hat. Eine Sache ist mir auch noch aufgefallen, nämlich zu diesem Thema, Jesus isst mit allen. Der Schwerpunkt von Jesus scheint mir eher unten zu sein. Also er isst zwar mit Pharisäern, mit Freunden und auch mit Zöllnern und Sündern. Aber die Zöllner und Sünder, das wird doch irgendwie besonders hervorgehoben. Mit denen verbringt Jesus anscheinend besonders viel Zeit. Und die Frage für mich ist, wo ist mein Schwerpunkt? Habe ich meinen Schwerpunkt bei Leuten, die vielleicht ein bisschen mehr haben, ein bisschen besser sind als ich? Versuche ich denen nachzueifern? Versuche ich dahin zu kommen, wo die sind? Oder bin ich bereit, mich denen zuzuwenden, die vielleicht nicht besser sind als ich, die nicht mehr PS haben als ich oder was auch immer? Bei Jesus ist der Schwerpunkt eher unten. Und schließlich, als letztes, wie gehen wir mit dem geistlichen Aspekt um, den das gemeinsame Essen hat? Bei Jesus ist ja so, die Tischgemeinschaften, die er feiert, sind offensichtlich ein Hinweis darauf, wie Gott mit Menschen umgeht. Das Abendmahl ist ein Hinweis darauf, was Jesus für uns getan hat. Da ist eine Steigerung drin. Und alles gemeinsam ist ein Hinweis darauf, wie es später im Reich Gottes sein wird. Es werden kommen von Osten und Westen, von Norden und Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes, sagt Lukas. Also Essen hat einen geistlichen Aspekt. Und wie wir den einbauen, ist auch so eine Frage, die wir uns stellen können. Wir als Christen sind ja Tischgebete gewohnt, Tischgesänge auch. Und ich höre manchmal, diese Kinderlieder sind eigentlich ziemlich ätzend, mag ich eigentlich gar nicht. Jesus-mäßig ist es schon, dass man das Danken ins Essen mit einbindet. Also wie können wir das machen? Wenn uns die Kinderlieder nicht gefallen, was gefällt uns dann? Gefällt uns ein freies Gebet vielleicht viel besser? Gefällt uns ein Gebet, was jeder mal spricht? Also wie binden wir zu Hause und irgendwo anders, wo wir sind, das Danken ins Essen ein? Ja, und das Schönste aber, was ich aus dem Text mitnehme, ist, jedes Essen, was wir essen, ist ein Hinweis auf das, was im Reich Gottes passieren wird. Wir sitzen nicht nur da und stillen unseren Kalorienbedarf, sondern wir erleben einen Vorgeschmack davon, was Gott später für uns bereitet hat. Später wird er der Gastgeber sein. Er macht die Wohnung fertig, er bereitet das Mahl für uns und wir werden seine Tischgenossen sein, so wie wir es heute auch schon gewesen sind. Ich fand es wunderbar, wie du eingeleitet hast im Abendmahl, Christina, wie du gesagt hast, die Einladung ist für jeden da, und aber auch sensibel warst. Man muss die Einladung nicht annehmen, man ist frei, sie anzunehmen oder nicht. Ja? Und ich fand auch super toll, wie wir gebetet haben und was für verschiedene Bedeutungen daraus gekommen sind. Ne? Also was das für unterschiedliche Aspekte hat, was das Abendmahl inhaltlich, was da alles drinsteckt. Und wie gesagt, ich glaube, jedes Mal, was wir feiern, ist ein kleines Abendmahl. Und jedes Abendmahl ist ein kleines himmlisches Mahl. Und ich freue mich, dass wir so essen dürfen. Um das gemeinsame Essen ein bisschen zu unterstützen, habe ich da hinten ein paar Löffel und Gabeln hingehängt. Und daneben hängt auch ein Stift. Und die Einladung an euch ist, dass ihr, wenn ihr mögt, gerne, bevor ihr euch Suppe nehmt, auf einen Löffel oder eine Gabel euren Namen schreiben könnt und es wieder hinhängt und nach dem Essen oder bevor ihr geht, einen Löffel oder eine Gabel euch mitnimmt von jemand anderem, der auch seinen Namen und eventuell seine Telefonnummer draufgeschrieben hat. Und dann seid ihr angehalten, diese Person mal zu euch einzuladen. Und vielleicht nehmt ihr einen Namen von einer Person, die ihr nicht so oft seht, mit der ihr nicht so viel zu tun habt oder die vielleicht in manchen mit euch gar nicht einer Meinung ist. Das wäre dann ein Jesus-mäßiges Essen. Okay, soweit. Amen.